Wir haben eine fantastische Geschichte. Und sie kommt von Oktoxer, Bützevr und Kucha, eins N. um ihre Nicknames zu verwenden. Sie werden uns später erzählen, wie man das ausspricht. Ihre Operation ist eine fantastische Geschichte. Es ist vielleicht einer der fortgeschrittensten Hacks, die jemals entdeckt wurden. Also gebt einen großen Applaus. Hallo zusammen. Ich bin Moritz Laren und ich bin hier mit sehr intelligenten jungen Forschern und es ist deren erstes Mal, dass sie so etwas hier vorstellen. Und heute werden wir über einen Angriff sprechen, wahrscheinlich einer der fortgeschrittensten, den wir je gesehen haben. Und stellt euch vor, ihr findet eine Null-Klick-Attacke auf iPhones bei deinen Kollegen und ihr schafft es, alle Stages dieses Angriffs mitzunehmen. Und das ist Operation Triangulation. Es richtete sich gegen iOS-Geräte und wurde von Kaspersky bei Kaspersky gefunden. Und heute werden wir euch die Geschichte dieses Angriffs erzählen und wie wir es geschafft haben, alle Stages dieses Angriffs mitzuschneiden und zeigen euch deswegen auch die komplette Angriffskette. Und es geht hier um einen Pug-Bypass, um eine Schwachstelle im Kernel und um eine wirklich verrückte Hardware-Schwachstelle. Und wir geben euch einen Überblick über die Spyware. Und ohne weitere Verzögerung werde ich euch jetzt zeigen, wie wir sie gefunden haben und mitgeschnitten haben. Danke, Jungs. Die Frage, die man vielleicht fragen möchte, ist, wie habt ihr es geschafft, alle Ketten dieses Angriffs mitzuschneiden? Und die Antwort lautet, der Angriff war zwar sehr fortgeschritten, aber sie haben ein paar Fehler gemacht. Und wir konnten davon profitieren, dass sie diese Fehler gemacht haben. Und diese bösartige Kampagne zu analysieren. Also erstmal hat es damit angefangen, dass wir in unserem Netzwerk verdächtige Aktivitäten festgestellt haben. Wir haben ein geschäftliches WLAN-Netzwerk und dort scannen wir den Traffic mit unserer CM-Lösung und hier haben wir etwas gefunden, ein paar Domains, die überhaupt nicht verdächtig waren. Und ein paar interessante Fakten darüber sind, erstens, sie haben einen ähnlichen Namensstil. Sie enden immer in .com. Es waren immer Wortpaare. Und sie haben erstmal welche während des Exploitation-Prozesses benutzt und die zweite war immer für den Command- und Control-Server. Und wir hatten ziemlich viel ausgehenden Traffic an diese Domains. Und sie waren bei Namecheap registriert und mit Cloudflare geschützt. Während wir den Traffic angeschaut haben, von den infizierten Geräten, haben wir ein Muster erkannt, das uns später helfen würde, diesen Angriff wiederzuerkennen. Erstens hat sich das Gerät mit dem iCloud-Server verbunden und einen Anhang bei iMessage runtergeladen. Das war der erste Schritt in der Exploit-Kette. Und dann hat es regelmäßige Verbindungen mit dem Command- und Control-Server aufgebaut. Danach haben wir angenommen, dass die Geräte unserer Mitarbeiter gehackt wurden. Und wir mussten einfach mehr Informationen über diesen Angriff bekommen und die verdächtigen Netzwerkaktivitäten. Und dafür haben wir einfach im Büro hin und her geschaut und die Geräte eingesammelt für forensische Analysen. Denn wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, welche Funktionen diese Schadsoftware Software implementiert. Also mussten wir vorsichtig die Geräteinhaber informieren und Backups machen für spätere Analysen. Und als wir diese Backups angeschaut haben, haben wir herausgefunden, dass die Angreifer zwar manche Artefakte und Spuren aufgeräumt haben, aber sie haben es nicht geschafft, alle zu entfernen. Und deshalb konnten wir ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was bei diesem Angriff eigentlich so vor sich geht. In dieser Kampagne haben sich die Angreifer wirklich Sorgen darum gemacht, nicht gefunden zu werden. Sie haben alle Anhänge gelöscht, wo Exploits drin waren. Aber sie haben vergessen, die Ordner zu löschen, wo diese Anhänge gespeichert waren. Und mit einem unserer Werkzeuge konnten wir herausfinden, dass die Chat-Historie modifiziert wurde, aber wir konnten noch keine Dateien finden. Nachdem sie die Anhänge gelöscht hatten, haben sie auch ganz viel Beweise in Datenbanken aufgeräumt, zum Beispiel in der SMS-Datenbank. Aber sie haben eine der wichtigsten iOS-forensischen Datenbanken dabei vergessen. In dieser Datenbank ist ganz viel Information darüber, was Apps mit dem Netzwerk machen. Und als wir das dann genauer analysiert haben, haben wir einen merkwürdigen Prozess gefunden, der Backup-Agent heißt. Er hat immer Netzwerkverbindungen geöffnet, wenn sich Geräte mit den verdächtigen Domains verbunden haben. Und das wurde in iOS 4 deprecated, also sollte der eigentlich keine Netzwerkverbindungen machen.
Das war der erste der Beweis, dass wir hier kompromittiert wurden. Das ist dieser Prozess Backup Agent. An diesem Schritt der Untersuchung konnten wir feststellen, dass das Gerät infiziert ist oder nicht, aber wir hatten uns war es nicht möglich, die Payloads zu bekommen. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Falle zu stellen und eine Man-in-the-Middle-Attack zu fahren. Und das haben sie nicht erkannt. Um das zu tun, haben wir einen Server präpariert mit WireGuard und ein Root-Zertifikat auf dem Geräten installiert und einfach den ganzen Verkehr über diesen Server geleitet. Als Ergebnis hatten wir die Möglichkeit, eben den ganzen Traffic zu entschlüsseln und mitzulesen. Und gleichzeitig hatten wir einen Telegram-Bot geschrieben, der uns über die Infizierung benachrichtigt hat. Aber das Wichtigste mit diesem Proxy war es möglich, dass wir auch die Pakete zu modifizieren. Und das gab uns unbegrenzte Macht. Als erstes, ohne irgendwas zu patchen, hatten wir unsere erste Payload. Und das war eine HTML-Seite mit obfuskiertem JavaScript. Und das macht ein paar Überprüfungen und das macht ein Canvas-Fingerprinting. Es rendert ein gelbes Dreieck und macht daraus einen Hash. Das ist übrigens, weshalb wir diesen Angriff Operation Triangulation genannt haben. Dann mussten wir mehrere Schichten von asymmetrischen Krypto knacken, um die jeweils die nächste Stage zu bekommen. Und die Idee war, dass die Stage eben on the fly zu patchen, um die Logik davon zu entfernen und mit dem Proxy zu installieren. Und das haben wir mit Regular Expressions gemacht. Und wir haben das eins nach dem anderen gemacht, Stage für Stage, indem wir dann einfach die nächsten Stages entschlüsselt haben. Und dann hatten wir eben ein Add-on für den Proxy, das 400 Zeilen lang war. Und das hat uns geholfen, eben sehr viel interessante Sachen zu entschlüsseln, Validators, Schwachstellen, Spyware und auch weitere Module. Und schließlich könnt ihr uns gratulieren, wir haben sie alle bekommen. My colleagues Boris und Georgi werden euch mehr darüber erzählen, was wir alles bekommen haben. Also dieser Angriff hat mit einem bösen Anhang gefangen, das war ein PDF-Datei, aber der Exploit darin war ein Schriftarten-Exploit. Wahrscheinlich habt ihr alle schon von TrueType gehört, das ist die verbreitetste Schriftart in der Welt, wurde in Apple veröffentlicht und dann weitergeleitet und in Windows 3.11 drin geliehen. Und das heißt, da sind viele Schwachstellen drin, das heißt, wir können uns dabei Apple bedanken. Es wurde in TrueType Assembly Language geschrieben, ich habe die Dokumentation gelesen und ein IDA Pro Modul geschrieben, damit man das einfach reverse engineeren kann. Und es gab sehr viele Details, die in dieser Dokumentation gefehlt haben. Und ich habe dann den Interpreter gecheckt, der auf den iPhones läuft. Und sehr schnell habe ich etwas sehr Komisches gefunden. Auf der iOS-Seite gibt es eine undokumentierte Instruktion, die nirgends dokumentiert ist. Ich habe auf verschiedenen Seiten versucht zu suchen, herauszufinden, was die tut, aber ich habe nichts finden können. Die einzige Stelle, an der ich etwas das finden konnte, war ein sehr altes Quellcode-Beispiel von Windows. Das ist die einzige Erwähnung von dieser Funktion. Und das ist aus den frühen 90er Jahren. Das heißt, wir haben eine undokumentierte Apple-Only-Instruction und könnt ihr raten, wo jetzt die Remote Code Execution Vulnerability die Schwachstelle ist? Die Instruction hat ein paar Änderungen in zwei Richtungen und ihr seht, dass es genau das sieht sehr ähnlich aus, aber da ist einfach nur ein Block von Code, der gekopiert wurde, aber der einzige Unterschied hier ist, ist dieser Block. Und hier hat ein Entwickler einen Fehler gemacht, denn es sollte Endpoint minus 1 sein. Ansonsten zeigt er außerhalb des Buffers. Es gibt noch einen weiteren Buffer mit Offsets zu anderen Arrays. Und wenn einer dieser Assets korrupt wird, dann kann man mehrere Sachen korruptieren und dann Remote Code Execution bekommen. Der Code von diesem Parser ist aus den 90ern. Und die meisten Schwachstellen aus den 90ern sind in diesem Interpreter drin.
But what is interesting and what I want to discuss is the way how Apple fixed this, timeline of the fix.
Was ich diskutieren möchte, ist, wie Apple das gefixt hat in den frühen 90ern. Dann wurde es still entfernt im Januar 2023 in iOS 16.3 und macOS 13.2. Ich weiß nicht, was genau da passiert ist. Ich glaube, was dort passiert ist, dass Apple eine Gerichte erhalten hat. Sie haben entschieden, es zu entfernen. Es ist gut, dass sie es behoben haben. Um neuere iPhones zu exploiten. Und neue iPhones, da sind besondere Anweisungen, um die Pointer zu checken. Die higher Bits auf der Pointer haben eine Signatur. Und Angreifer nutzen.
Firstly, there is too many different pointers signed by this default mode. And also these pointers.
Diese Pointer können einfach im Speicher erkannt werden. Das heißt, muss dann ein Cache bauen. Und der unterste. Um es dann in den Speicher zu finden und guckt, ob dann etwas in höheren Bits sind, ob da irgendwelche Daten drin sind. Und dann habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt. Also hier ist die Schwachstelle und wie sie exploitet wird. Das heißt, sie finden erst den gesignten Pointer der DLSim-Function, dann nutzen das, um an der Pointer der mProtect-Function zu bekommen. Sie bauen einen gefälschten Mach-O-Header und Und letztendlich bauen sie einen Loader für diesen gefälschten Header und injizieren das in die geladene Liste der Bilder. Und damit kriegt man dann einen unterschriebenen Pointer der Sign-Pointer-Funktion. Und damit kann man dann jeden Pointer signieren mit beliebigen Keys. Dann nutzen das mit Robchain und weitere Objects. Das ist eine spezielle Query Language. Das sieht ungefähr so aus. Und damit kann man machen, was man will mit dieser Sprache. Und ich glaube, damit kann man ein Skript machen, das Objective Type C-Code umzuwandeln. Man kann Type Conversion machen. Und wahrscheinlich ist es auch möglich, diese Konversion völlig automatisch zu machen. Dann nutzen Sie eine Binary Property List aus. All diese Ausdrücke gehen dann zu einem Kernel-Exploit in JavaScript. In iOS-Apps können JavaScript laufen, aber ohne Just-in-Time. Und die Angreifer nutzen das völlig aus. Die Angreifer modifizieren den Speicher der JavaScript-Library. Die machen den Garbage Collector aus und schließlich aktivieren sie spezielle Debug-Features, die nennen sich $VM. Und damit kann man dann von einem Skript spezielle Funktionen nutzen, um die Händler von den Objekten zu kommen und primitive lesen und schreiben zu können. Das ist der komplexeste Exploit in JavaScript, den ich jeweils gesehen habe. Das war obfuskiert und damit man nicht lesen konnte und die Größe zu minimieren, aber es hatte trotzdem 11.000 Zeilen von Code, nachdem man es mit dem Beautifier formatiert hat. Und in diesem Exploit können Sie beliebige API-Funktionen ausführen, direkt von JavaScript. Das wurde auch damals in der PlayStation 4 und PlayStation Vita Exploits verwendet, weil es da auch keine Just-in-Time-Compilation gab. Und um dahin zu kommen, gibt es ein gefälschtes Callback-Object zusammen mit einer Kette von Gadgets und einem Operator von InstanceOf.
And right now I want to talk about kernel vulnerability. It's extremely simple and powerful one.
Nun möchte ich gerne über die Kernel-Schwachstellen reden.
And it for its exploitation it doesn't require any memory corruption.
It doesn't bedarf irgendeine Speicherschwachstelle.
So we have
das ist sehr zuverlässig. Lass uns Memory Entry anschauen. Es erstellt ein Memory Entry.
That's why it's available in many different sandbox processes. And this call it has this check for offset and size.
Dieser Aufruf überprüft Offset und Größe. Was leicht umgangen werden kann. Es erstellt ein VM-Entry einer enormen Größe. Und dann haben wir VMMap, was ebenfalls umgangen werden kann mit einer enormen Größe. Angreifer können den Speicher auf beiden Seiten mappen. Es gibt den Angreifer die Möglichkeiten.
Das hier ist die physische Speicherkarte des iPhones. Wir haben hier die MMIOs, den DRAM, VRAM und PRAM. Und im RAM haben wir ein spezielles speichergemapptes Objekt, den Purple GFX Mem. Das ist im Grunde genommen ein Frame Buffer und den kann man zusammen mit Mach Make Memory Entry verwenden, um aufs User Level zu kommen. Und das ist der Weg, wie die Angreifer die Möglichkeit bekommen haben, den Speicher zu lesen, zu erforschen und zu schreiben. Und jetzt können sie den Speicher lesen. Sie holen sich dann die Basis davon, weil sie die für die Übersetzung der Adressen brauchen. Dann nutzen sie etwas, das iBoot Handoff heißt, und das hat einen Zugriff auf die Speicherkarte, und damit können sie dann die physischen Adressen des Kernelspeichers bekommen. Dann finden sie die Bildadresse im Register vom MMIO. Dann bekommen sie die CPU-Data-Structs für jeden CPU-Kern. Dann können sie das übersetzen, weil sie die physische Karte des Speichers haben. Und was ist mit Kernelrechten? Dafür verwenden sie verschiedene Techniken. Aber auch da geht es darum, den Speicher zu parsen. Also diese Schwachstelle war ja ganz nett, aber diese hier ist echt geisteskrank. Meiner Meinung nach ist das Leben eines iOS-Angreifers ziemlich scheußlich. Man braucht Remote Code Execution, man braucht einen Umweg um das Pack, man braucht eine Kernel-Schwachstelle und man braucht PPL, KTRR oder Kernel-Pack. Und die ganzen Speicherschutzmechanismen verhindern, dass man auch im Userbereich etwas in den Speicher injiziert. Was ist, wenn ich euch sage, dass die Angreifer all diese fortschrittlichen Speicherschutzmechanismen umgehen konnten? Das macht natürlich das Leben von iOS-Angreifern glücklich. Und das ist eine Funktion, die es bei zwei Apple-Geräten gab. Es gibt eine neue Hardware-Funktion in Apple-Geräten, dies erlaubt, die Hardware-Schutzmechanismen des Kernel-Speicherschutzes zu umgehen. Man muss dafür einfach die Zieladresse kennen, die Daten schreiben, den Hash der Daten schreiben, zu nicht bekannten MMIO-Hardware-Registern, die nicht von der Firmware genutzt werden. Apples System auf einem Chip ist nicht nur der Prozessor, sondern auch ganz viele zusätzliche Geräte. Und sie kommunizieren untereinander mit speziellen Speicherzuweisungen. Und diese Adressen sind in einem sogenannten Device Tree, Gerätebaum, Datei. Hier ist ein Beispiel dafür. Und der Exploit nutzt 6 nicht dokumentierte Register. Und wir haben wirklich verschiedene Geräte und verschiedene Firmwares angeschaut und nichts gefunden. Wir haben den Quellcode angeschaut, die Kernel-Abbilder, die Kexts, iBoot, die Co-Prozessor-Firmwares, und auch dort haben wir nichts gefunden. Und dann habe ich endlich gefunden, dass auch die M1-Chips dies haben. Und es ist genau auf diese Adressen gemappt. Und ich habe da Mini für benutzt, um rückwärts diese Speicheradressen zu untersuchen, und auch dort wurde keine Nutzung berichtet. Also wie haben es die Angreifer geschafft, diese ungenutzten Speicheradressen zu nutzen und welche externen Geräte sind dafür gedacht. Schauen wir mal an, was für bekannte MMIOs es in der Nähe von diesen gibt. Also zum Beispiel haben wir hier den Grafikkarten-Coprozessor. Der ist ziemlich nah daran und wurde auch von den Angreifern benutzt. Sieht ungefähr so aus. Wir haben hier zwei bekannte Registerregionen für speichergemappte Register und dazwischen ist einer, der für die Schwachstelle genutzt wird und dann noch ein anderer in der Nähe des Grafikkarten-Coprozessors. Und all das hängt mit der Grafikkarten-Coprozessor zusammen. Schauen wir uns also an, wie der Exploit diese Register nutzt.
Also der ist ein bisschen anders, der ist in einem anderen Block und auch nur während der Initialisierung und der Finalisierungsabschnitt benutzt. Und anhand meiner Erfahrung aktiviert oder deaktiviert es dieses Feature von dem Exploit und einfach nur, um die Interrupts zu steuern. Und ich habe diesen Code hier wiedererkannt. Auf der rechten sieht man, der Code, mit dem Core-Side-Debug-Register funktioniert. Der CPU hat mehrere Kerne. Und die sind auch in einem Device-Tree vorhanden. Was ist CoreSite? Das ist ein spezieller Hardware-Block, der von ARM entwickelt wurde. Und dann gibt es auch in Apple-Prozessoren. Es gibt einen speziellen Block, der nennt sich UTT. Und Apple sagt, dass alles sehr proprietäre Sachen sind. Aber es ist im Core-Side einfach für Convenience. Und auf der linken funktioniert der linke Code funktioniert mit diesen Registern von CoreSide. Das heißt, die Hälfte des Rätsels ist gelöst. Aber heute weiß ich immer noch nicht, was in diesem zweiten Block ist, dass der von dem Exploit benutzt wird. Also wir wissen, dass dieses Register den GPU-Coprozessor anzuhalten oder wieder anlaufen zu lassen. Die anderen beiden aktivieren und deaktivieren oder ausführen dieses Feature aus. Und der Block wird nur für A15 und A16 Geräte verwendet und auf 1 gesetzt. Und das sind die beiden interessantesten. Der setzt die Flags und die untere Hälfte der Zieladresse. Und dieser setzt die Daten und der Hash der Daten, die zusammengemischt wird mit der Hälfte der Zieladresse und irgendwas, das aussieht wie ein Befehl. Und so sieht es alles zusammen aus. Man sieht, die Daten müssen in Blöcke von Align-Blöcke geschrieben werden. Es muss sequenziell geschrieben werden und man muss auch den Hash und die oberen Bits der Adresse schreiben. Was kann man damit machen? Damit kann man die Page-Table-Entries patchen und bösartigen Code im User-Level initiieren. Man kann geschützte Daten in den PPL-Datensegment modifizieren. Der ist eigentlich von Hardware geschützt. Und es geht aber auch, und man kann auch Code im Kernel patchen. Das heißt, es umgeht alle Hardware-Speicherschutzfunktionen. Aber es ist unmöglich, dieses Feature zu nutzen, ohne zu wissen, wie man den geheimen Hash berechnet. Also ohne dass ich euch diesen Hash gebe, wird es euch nicht möglich sein, das zu benutzen. So, hier ist dieser geheime Hash. Man kann sehen, dass es ein spezieller Hash ist. Es ist relativ einfach, man braucht nur 10 Bits, wird Bit für Bit berechnet, insgesamt 20 Bits. Aber wenn man diesen Algorithmus nicht weiß, dann wird man dieses Feature nicht benutzen können. Und wenn man auch nicht weiß, in welcher Reihenfolge man diese Werte schreiben muss, dann kann man dieses Feature auch nicht benutzen. Das heißt, der Schutz ist einfach durch Security by Obscurity. Solange niemand weiß, wie es funktioniert, dann ist alles sicher, das in CPU zu haben. Aber wie haben die Angreifer das herausgefunden? Was war der ursprüngliche Grund und wurde es von Apple entwickelt oder wurde das von ARM entwickelt? Vielleicht weiß Apple gar nichts davon, dass sowas in ihren CPUs drin ist. Diese Schwachstelle ist auch relativ ähnlich zu der Schwachstelle, die ich in einem 2019 im CCC vorgestellt hatte. Darin ging es um, wie man Sony PlayStation Blu-ray Drives hackt, über auch Memory Maps I.O. registern. Dort habe ich Code Execution erreicht, weil Sony diese Register benutzt hatten für den DRAM. Und sie haben das in allen Firmware gemacht, inzwischen nicht mehr. Sie haben den DRAM jetzt einfach direkt angesprochen, weil der DRAM voll in den Speicherbereich gemappt ist. Ich habe einfach nur ausgenutzt, dass sonst niemand das benutzt hat. Die Frage ist, ob sowas Ähnliches hier auch passieren könnte. Ich weiß es nicht genau, vielleicht. Vielleicht gab es einen Fehler, hat jemand einen Fehler gemacht. Vielleicht hat Apple aus Versehen so etwas veröffentlicht und es dann wieder entfernt. Vielleicht ist sowas passiert, aber ich weiß es nicht genau. Und deshalb brauche ich die Hilfe von anderen iOS-Sicherheitsforschern. Zusammen können wir vielleicht dieses Rätsel lösen. Ich habe mich richtig gefreut zu sehen, wie Apple diese Schwachstelle fixt. Die haben eine spezielle Tabelle, die im Device Tree lebt und die beinhaltet die Region im Speichern, die dieses Mappen deaktivieren. Man sieht hier die Stadtadresse, die Größe dieser Region und Flags und also auch einen Namen, die dann beschreibt, was für eine Art von Speicher dort lebt. Alle Einträge hier sind sehr, sehr, sehr detailliert. Und man sieht hier PCI Express und man sieht hier ein Device Address Resolution Table. Es gibt Device Address Filtern und System Memory Management Unit und so weiter. So, um diese Schwachstelle zu fixen, weil sie immer in diesen Prozessoren vorhanden sein wird, hat Apple einfach zwei weitere Einträge hinzugefügt, die so aussehen. Die Tag-Names sind nicht sehr detailliert, aber ja.
So, quite crazy attack chain. And with that, attackers can do whatever they want with the system, like spawn processes, inject malware.
Mit dem ein Angreifer kann machen, was er will mit dem System.
Do something different. So they spawn two processes, imagined in Safari.
Spawn zwei Prozesse.
The payload imagined just wipes the artifacts. And the payload that is injected to Safari does one simple thing. It just makes Safari to go to the provided web link. And that's where comes the validator page. It's like what Leo showed you in the beginning, what we found in the first place.
Also zeigen wir euch jetzt, was wir am Anfang gefunden haben. Das Opfer hat einen Fingerabdruck. Und wenn es das richtige Opfer ist, erst dann gibt es die nächste Stage. Und das ist ein Zero-Day. Danach wird ein weiterer Kernel-Exploit ausgeführt, der komplett anders ist als der erste. Nur ein paar Teile sind gleich, aber der Großteil des Codes ist unterschiedlich. Sehr originell und manche Funktionen waren eben sogar ungenutzt, weil die Angreifer vergessen haben, bestimmte Funktionen herauszunehmen. Und danach haben sie das Opfer noch einmal überprüft, damit es wirklich das richtige Opfer ist, das sie infizieren möchten. Und erst dann übertragen sie die echte Schadsoftware. Also diese ganze Ausnutzung war nicht unbedingt erforderlich, aber sie haben es genutzt, um diese Malware zu schützen, damit sie nicht in die falschen Hände gerät. Und mein Kollege Yogi wird euch nun alles darüber erzählen. Also, diese Schadsoftware wurde durch den Kernel-Exploit ausgespielt und die war sehr interessant. Schauen wir uns erstmal die Datenkomponenten an des Überprüfers. Wenn man sie analysiert, dann sieht man sofort, dass sie mehrere Aktionen ausführt und merkwürdigerweise haben die Entwickler die Namen dieser Aktionen im Code gelassen, weshalb es sehr einfach ist herauszufinden, was sie tun. Wenn man sich diese Liste anschaut, dann wird man sehr schnell sehen, dass dieser Überprüfer verschiedene Logs entfernt und ein paar Dinge analysiert, wie zum Beispiel die Netzwerk-Endpunkte. Und dieser Überprüfer löscht verschiedene Absturzlogs, weil während der Ausnutzung verschiedene Dienste abstürzen. Und das wird getan, damit keine forensischen Forscher diese Absturzberichte lesen können und Rückschlüsse auf die Schadsoftware schließen können. Und dann löschen sie auch Spuren der schädlichen iMessage-Kontakte, die genutzt wurden, um verschiedene Teile der Ausnutzungskette zu übertragen. Und dann schauen sie nach der Absender-Apple-ID und überprüfen das gegen einen Hash, 40 verschiedene, und wenn das übereinstimmt, dann wurde diese Nachricht vom Angreifer gesendet und sollte entfernt werden. Das machen sie, damit es nicht möglich ist, um aus den Backups die Exploit-Nachrichten herauszuholen. Und es war aber nicht sehr schlau, diese 40 Hashes im Code des Überprüfers einzuschließen, weil man diese Hashes relativ einfach knacken kann und dann eine Liste von Apple-IDs bekommt, die vom Angreifer genutzt werden. Und genau das haben wir getan. Wir haben deshalb einen Großteil dieser E-Mail-Adressen herausfinden können und konnten die Angreifer auf diese Weise doxen. Denn natürlich haben wir diese E-Mail-Adressen sofort an Apple gemeldet, damit auch Apple diese Aktivität, die diese Konten hatten, untersuchen kann. Und nachdem die Logs gelöscht wurden, dann sammeln die Überprüfer sehr viele Informationen über das Gerät. Zum Beispiel schauen sie, ob das Gerät jailbroken ist. Es kann alle möglichen populären Jailbreaks erkennen, zum Beispiel Pangu oder Checkrain und andere. Und zusätzlich schaut es noch nach Software, die häufig auf jailbroken Geräten installiert ist, wie Cydia. Und dann schaut es noch, ob die Schadsoftware auf Corellium ausgeführt wird, weil das eine Möglichkeit ist, iPhones in der Cloud auszuführen. Und es ist eine Methode, wie viele Forscher Schadsoftware untersuchen. Und sie deaktivieren sich selbst, wenn sie feststellen, dass sie auf Corellium laufen. So bekommt man dann keine weiteren Informationen. Und wenn man sehr genau auf die Folien schaut, dann hat man vielleicht gemerkt, dass die Überprüfung, ob das Gerät jailbroken ist, ergänzt wird von einer ungenutzten Aktion, die PSP-Detect. Wir müssen noch herausfinden, wofür das steht. Was man vielleicht als erstes denkt bei der Abkürzung PSP, ist die PlayStation Portable, die im letzten Jahrzehnt relativ populär war. Aber warum sollte man auf iOS nach PSP überprüfen? Wollte man überprüfen, ob das Opfer gerne Videospiele mag? Aber wenn man PSP im Kontext von IT-Sicherheit anschaut, dann ist das einfach nur ein anderes Wort für Antivirenlösungen auf iOS. Und während es zwar auf iOS keine solche Lösungen gibt, gibt es welche für macOS. Aber warum kann jetzt eine Schadsoftware, die für iOS ist, Dinge auf macOS überprüfen? Wahrscheinlich, weil diese Schwachstelle sich auch auf macOS richtet. Und wenn man eine Schwachstelle auf macOS ausnutzen kann, oder auf iOS, dann kann man sie vielleicht auch auf macOS nutzen. Nach diesen ganzen Überprüfungen sammelt der Überprüfer noch viel weitere Informationen über das Gerät, zum Beispiel den Namen des Nutzers, die Seriennummer des Geräts und noch viele andere Dinge. Diese ganzen Informationen werden an den C2-Server gesendet und wird dafür genutzt, um sicherzustellen, dass das zu infizierende Opfer auch wirklich das Beabsichtigte ist. Und wenn es wirklich das beabsichtigte Opfer ist, erst dann wird die finale Schadsoftware übertragen. Und wenn wir uns den Code davon anschauen, dann gibt es Zeichen dafür, dass diese Schadsoftware schon mehr als 10 Jahre weiterentwickelt wurde. Und diese Plattform wird für Ausspionieren im Cyberraum genutzt. Denn es sammelt fast alles und überträgt es an den C2-Server. Es ist dafür entworfen, nahezu jegliche Information auf dem Telefon zu exfiltrieren. Das Mikrofon, die Passwörter, den Schlüsselbund, die Dateien auf dem Dateisystem, Geodaten und es fragt auch noch weitere Berechtigungen vom Betriebssystem an, um weitere Geräte, die in der Nähe des Geräts sind, herauszufinden. Und wir haben auch festgestellt, dass es Daten aus Messengern wie WhatsApp, Telegram oder iMessage klaut. Und es hat auch ein paar andere interessante Plugins. Es schreibt die Ausgangsdaten in ein spezielles proprietäres Format mit Ton und Metadaten, die während der Audioaufnahme angefallen sind. Und das passiert nur, während der Bildschirm des anzugreifenden Geräts ausgeschaltet ist. Und es hat auch noch eine Falle für forensische Forscher aufgestellt. Falls man die Logs ausliest, dann beendet es sich selbst und informiert die Angreifer, dass ihre Deckung vielleicht aufgedeckt wurde. Und es muss sicher schwer sein, diese ganzen Daten zu verarbeiten. Ich habe euch ja gezeigt, dass sie wirklich sehr viele Daten von den infizierten Geräten übertragen. Und die Frage ist, wie analysieren sie das? Sie haben doch wahrscheinlich Gigabyte und Terabyte an Daten. Wenn wir zum Beispiel hier bei einem Event, wie hier vor Ort sind, dann machen wir sehr viele Fotos. Wie also finden die Angreifer heraus, welche Fotos nützlich sind und welche nicht? Und die Antwort zu dieser Frage lautet maschinelles Lernen. Wir haben ein Plugin gefunden, das die Metadaten von gespeicherten Fotos extrahiert, mit der Hilfe von Apples eigener neuraler Engine. Lasst mir euch zeigen, wie das funktioniert. Wenn ihr ein Bild in eurer Fotobibliothek habt, dann wendet Apple maschinelles Lernen darauf an, um verschiedene verwandte Wörter zuzuordnen, zum Beispiel Kokosnuss, Wasser und Strohhalme, wie in diesem Bild. Und zusätzlich kann es auch noch optische Texterkennung durchführen. Zum Beispiel hat es in diesem Foto den Text Beach, Strand, gefunden, der auf den Kokosnüssen steht. Zusätzlich erkennt es auch noch Tiere oder ob es sich um ein Dokument handelt. die in der Galerie abgespeichert wurden. Und die Angreifer nehmen diese ganzen Tags, senden sie an den C2-Server für weitere Analysen. Und meiner Einschätzung nach ist das sehr beeindruckend, weil es das erste Mal ist, dass die Angreifer maschinelles Lernen verwenden, um die exportierten Daten zu analysieren.
So, what we have to say for the end? Please collect. So, was ist der Schluss am Ende?
Network logs at home. It's really easy to do actually if you just Google how to do that.
And you should. Es ist sehr einfach. Of course, you also should. Dies zu machen, wenn du das googelst.
And the security through obscurity doesn't work.
Sicherheit durch Obskurität funktioniert nicht.
Hardware-based memory protections that make exploitation really hard. Of course, you should not have the easy ways to completely bypass them.
Mit den Memory-Sicherheitsmechanismen sollte es nicht so einfach sein, das zu umgehen.
For the machine learning technologies and AI technologies, like when all of our devices will be supporting these technologies, the malware also will take a usage.
Wenn neue Geräte Machine Learning unterstützen, wird auch Malware davon Vorteil nutzen. Daher sollst du dich fragen, was die Machine Learning auf deinem Gerät von dir weiß. Dankeschön.
Also das ist, was man erntet, wenn man die iPhones von Sicherheitsforschern angreift. Ah, jetzt funktioniert das Mikrofon. Ja, das ist also, was passiert, wenn man die iPhones von Sicherheitsforschern hackt. Ein paar Fragen, noch ein paar Minuten. Und Nummer zwei. Yes, ist das in Ordnung? Bitte. Vielen Dank für den Talk. Was empfehlt ihr privaten Inhabern von Apple-Geräten, um zu überprüfen, ob man Opfer eines solchen Angriffs wurde? Ja, wir haben ein Werkzeug entwickelt, mit dem jeder überprüfen kann, ob es irgendwelche Anzeichen gibt, dass das Gerät kompromittiert wurde. Und wir waren nicht die Einzigen, die hier angegriffen wurden. Es gab noch ein paar andere Opfer überall auf der Welt, auch hier in Europa. Und das Werkzeug heißt Triangle Check und nutzt es gerne, um zu überprüfen, ob in eurem Backup irgendwelche Spuren vorhanden sind. Es ist ein quelloffenes Tool und ihr könnt es euch genau anschauen und damit euer Backup analysieren. Vielen Dank.
Signal Angel. Yes.
Lieber Signalengel, ja.
Yes, so the Internet is
das Internet
burning for your talk.
Brennt für deinen Vortrag. Eine Frage hier bezieht sich darauf, ob ihr herausfinden konntet, wer dahinter steckt. Wir spekulieren nicht darüber, wer dahinter stecken könnte. Und leider haben wir in diesem Fall auch keine besonders stichhaltigen Beweise. Aber wir spekulieren allgemein nie.
Nummer 1. Next question.
Nächste Frage Nummer 1.
Thank you very much for the amazing.
Vielen Dank für diesen Vortrag. Es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie ihr da vorgegangen seid. Und danke fürs Teilen. Meine kurze Frage bezieht sich auch ein bisschen darauf, was als erstes gefragt wurde. Aber wie ist es mit NutzerInnen, die vielleicht keine Skripte ausführen können? Können sie es vielleicht irgendwie visuell erkennen, dass sich ihr Telefon merkwürdig verhält? Oder gibt es da Indikatoren für Menschen, die nicht technisch sind? Danke für diese Frage. Leider ist alles versteckt. Wie sagt man, die einzige Option ist, ein Backup zu machen und die Indikatoren im Backup zu überprüfen. Visuell ist es nicht möglich? Nein, leider nicht. Das ist alles ein geschlossenes System und es gibt keine offensichtlichen Anzeichen, dass ein Gerät infiziert wurde. Es zeigt wirklich keine Anzeichen. Es läuft alles im Hintergrund. Und der einzige Weg, eine solch fortgeschrittene Attacke festzustellen, ist, die Logs oder das Backup anzuschauen, ob dort irgendetwas verdächtig erscheint.
Okay, we have a question here at number two.
Vielen Dank, wir haben hier noch eine Frage bei zwei. Eine Frage zu Gegenmaßnahmen bezüglich der MMIO-Register. Ist das hardwareseitig forciert oder mit dem PPL? Wenn man zum Beispiel einen PPL-Bypass hat, kann man dann immer noch in diese Register schreiben und den Kernel patchen? Die Idee hinter dem, was Apple getan hat, ist, dass sie jetzt speziellen Code im Kernel haben, in der Mapping-Funktion, die dann überprüft, ob es erlaubt ist, dort etwas zu modifizieren. Angreifer sollten also etwas in dieser Region nicht nutzen, um das MMIO zu umgehen. Manche Bereiche muss man vielleicht nochmal genauer anschauen, um zu schauen, ob es dort einen Bypass gibt. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ist das auf A17-Geräten noch anwendbar oder ist es gepatcht? Alle Schwachstellen, über die wir heute geredet haben, wurden gepatcht. Das hier wurde in iOS 16. gepatcht. Ungefähr ein halbes Jahr haben wir dann noch gewartet, damit alle ihre Geräte aktualisieren können. Und wenn ihr das getan habt, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Und wir hoffen, dass andere Forscher etwas hiervon nutzen können. Mir ging es aber direkt um die MMIO-Register. Sind die sicher? Also diese Behebung wurde sogar schon vor iOS 17 veröffentlicht. In Ordnung. Nummer zwei. Vielen Dank für den Vortrag. Wie lange habt ihr für eure Forschung benötigt? Wir haben ja gesehen, dass ihr Apple auch über all dies informiert habt. Ungefähr ein halbes Jahr haben wir gebraucht. Nummer vier.
Thank you for the great talk.
Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, gab es dort einen Hinweis darauf, dass man vielleicht App-Tracking wieder einschalten oder Werbetracking aktivieren kann? Gab es dort irgendwelche Hinweise? Wir sind uns nicht sicher, wieso sie das tun. Vielleicht können sie darüber noch Exploits liefern. Aber um ehrlich zu sein, wissen wir nicht, wofür sie diese Informationen brauchen. Es ist für uns auch ein Mysterium. Also sie haben dort zwei verschiedene Angriffsketten, die sich sehr ähnlich sehen. Und eines davon fokussiert sich auf Web-Exploits. Und wenn Sie diese beiden Systeme kombinieren, dann können Sie vielleicht Zeit sparen, nur mit kleinen Anpassungen. Dort geht es vielleicht wirklich darum, die Geräte über das Web zu infizieren. Ein paar Fragen von außerhalb. Also ihr habt ein bisschen darauf hingewiesen, dass es vielleicht auch in Richtung macOS gehen könnte. Neben dem PSP-Kram gibt es noch Zeichen, dass es auf macOS verfügbar ist. Es gibt zum Beispiel manche Zeichenketten wie populate macOS strings, die zusammen mit vielen anderen Hinweisen darauf schließen lassen, dass es auch für macOS angewandt werden soll. Ich habe auch noch ein paar andere Dinge gesehen, die darauf hinweisen. Es gibt also einen separaten Build für macOS.
Follow-up.
Folgefrage. Wie groß ist der Abstand zwischen dem iOS und dem theoretischen macOS-Exploit? Wenn es darum geht, auf Macs mit Apple-Prozessoren, dann ist die Ausnutzung im Grunde genommen identisch. Aber iPhones sind etwas sicherer wegen der Speicherschutzmechanismen mit PPL, welches bei macOS nicht schützen kann. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit für Fragen. Danke für den Vortrag. Kann dieser Exploit auch Persistenz erlangen? Ist es möglich, dass selbst über ein Reset oder ein Rücksetzen auf Werkeinstellungen oder ein Einspielen eines Backups hinaus zu persistieren? Also unserer Kenntnis nach gibt es keine Persistenz. Also sogar nach einem Neustart müssen die Angreifer das Gerät erneut infizieren. Danke. Nummer eins.
Hi, thanks for the talk.
Danke für den Vortrag. Neueste iOS-Versionen haben ein neues Feature namens Lockdown-Mode eingeführt. Ich fragte mich, ob irgendein Teil der Exploit-Kette von Lockdown-Mode ausgebremst wird. Das ist etwas, wo ich mir nicht sicher bin. Aber es ist sicher wert, das genauer zu inspizieren. Es gibt ein paar spezifische Funktionen im Kernsystem, die von allen Prozessen aufgerufen werden kann, sogar aus den Webcontainern. Und in diesem Fall reden wir über bösartige Anhänge. Und das haben wir nicht genauer überprüft. Eine letzte Frage von der Nummer 2. Danke für den Vortrag. Gibt es noch weitere Auslöser für die Deinstallation der Schadsoftware, neben denen, die ihr genannt habt? Also man kann es auf viele Weisen deinstallieren lassen. Man kann die Exploits auf einem anderen Gerät ausführen, dann werden die Angreifer, dann schöpfen sie Verdacht und deinstallieren es überall. Und ja, das ist eben, was man bekommt, wenn man mit APTs umgeht. Also wir haben wirklich einige Auslöser für die Deinstallation gesehen. Also das ist das, was passiert, wenn man die iPhones von diesen Herren hackt. Vielen Dank, Boris, Leonid und Georgi, für diese fantastische Geschichte.